Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
Jenny Friedrich Frexer. Sie ist die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Wir wollen hier die wichtigsten Ereignisse des Tages sortieren in der kommenden Stunde. Und dazu gehört natürlich die folgende Entscheidung, die jetzt knapp 20 Minuten alt ist.
The decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful, because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification.
Das oberste britische Gericht, Frau Friedrich Frexer, hat gerade bekannt gegeben, die Entscheidung, der Königin zu empfehlen, das Parlament zu beurlauben, war nicht gesetzmäßig, weil es das Parlament behindert hat, seine Aufgaben zu erfüllen und das Ganze ohne nachvollziehbare Begründung. Das ist jetzt gerade so 20 Minuten alt, ganz frisch. Was ist Ihr erster Eindruck?
Also ich bin erstmal sehr erleichtert, dass man irgendwie denkt, ein bisschen Vernunft herrscht noch in diesem ganzen Chaos, was in Großbritannien gerade los ist. Und naja, jetzt natürlich sehr spannend, wie es weitergeht, also wie das Parlament weitermachen wird und auch was Johnson tun wird.
Das sind ein paar wichtige Fragen, ein wichtiger Punkt, auch Erleichterung. Viele Menschen werden das denken, viele Menschen in Großbritannien werden vielleicht auch denken, was heißt denn das nun, wie geht es jetzt weiter? Wir arbeiten ja schon 3 Jahre lang nun an diesem Brexit, der da irgendwie kommen soll. Wir werden das gleich ausführlich sortieren. Während die gesungen haben, kommen aus Großbritannien die ersten Rücktrittsforderungen an den britischen Premier Boris Johnson, nachdem das oberste Gericht nun beschlossen hat, das Parlament zu beurlauben, was er da getan hat. Das war nicht gesetzmäßig. Bei uns ist Jenny Friedrich Frexer, die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Muss Boris Johnson zurücktreten?
Gute Frage. Also er hat ja schon gesagt, dass er das nicht müsste. Und insofern könnte das jetzt so der nächste Machtkampf eigentlich werden, ob ein Premier ist, also ja, wie der reagiert in so einer Situation, wo er doch sehr angeschossen ist. Und bei jemand wie Johnson finde ich sehr fraglich, wie der unter Druck reagiert.
Wir wollen mal in unsere Runde dazu holen Jürgen Krönig. Er ist Journalist, lebt seit langer, langer Zeit in Großbritannien. Herr Krönig, jetzt haben wir also diese Rücktrittsforderung. Wird sich Boris Johnson dem beugen?
Die Rücktrittsforderungen waren so unabänderlich wie Sommer und Winter. Jeremy Corbyn, Labour, forderten Rücktritt und die Liberaldemokratin-Chefin ebenfalls oder aus der eigenen Partei sind gleiche Stimmen zu vernehmen. Aber das war alles voraussehbar. Was viel wichtiger ist, ist vielleicht, dass wir hier nach dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts in eine sehr stürmische, noch viel stürmerische Phase der britischen Politik eintreten, als wir sie bisher schon in den letzten 3 Jahren erlebt haben. Denn ich wage eine Voraussage. Wir erleben den Zusammenprall, den Zusammenstoß zwischen direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie. Der war ja sowieso schon eingebaut in diesen Prozess. Und jetzt kommt hinzu, dass die Gerichte sich stärker einschalten und Politik machen. Und das wird, wie immer man es sieht, den Unwillen eines Teils der britischen Bevölkerung auslösen. Ich habe schon solche Stimmen vernommen. Es ist ein Prozess, den ich in Amerika beobachtet habe in den letzten 20 Jahren, wo Gerichte mehr und mehr Politik machten und sich über den Willen der Parlamente, zum Beispiel in den verschiedenen Staaten, oder auch der Bevölkerung hinwegsetzten. Und das ist ein sehr, sehr interessanter und auch relativ dramatischer Prozess, der in Gang gesetzt wird.
Frau Friedrich Frexer, wo würden Sie das am ehesten einordnen? Interessant, dramatisch?
Dramatisch beides? Auf jeden Fall, obwohl ich nicht sagen würde, dass sich das Gericht hier über den Willen des Parlaments hinweggesetzt hat, sondern es versucht ja gerade, das Parlament eigentlich zu schützen.
Nein, natürlich. Entschuldigen, Frau Frexer, ich habe in diesem Fall haben Sie völlig recht. Aber ich sehe den Konflikt zwischen den Wählern, die zum Beispiel in dem Fall bei dem Referendum mehrheitlich für Brexit gestimmt haben und die ja, wo schon eine zunehmende Verbitterung zu spüren ist in weiten Teilen des Landes in dieser Wahlbevölkerung, dass ihr Wille nicht erfüllt worden ist und dass das Parlament das verhindert hat.
Haben Sie da eine Prognose, wie der Unwillen sich da jetzt zeigen könnte, der Unwillen der Bevölkerung?
Ich glaube, dass es zu einem Teil zu Demonstrationen und zu einer, ich will Folgendes sagen, es wird erstens sich, je nachdem, wie das ganze Spiel jetzt ausgeht, sich in einer Entdemokratisierung, in einem Verdruss an der Demokratie äußern, in einem Rückgang der Wahlbeteiligung. und einer Verachtung für die demokratischen Institutionen. Das ist ein Prozess, der ja ohnehin schon in verschiedenen Ländern zu beobachten ist. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an dieser augenblicklichen Situation, weshalb auch die Forderung nach einem zweiten Referendum von vielen, die eigentlich in Europa bleiben wollen, in der EU bleiben wollen, auch Stephen Kinnock, der Sohn des früheren Labour-Vorsitzenden Neil Kinnock, sagt, das ist gefährlich, weil das dann die Leute, die für Brexit gestimmt haben, noch erbitterter machen wird und die Kluft noch größer machen wird. Und der Verdruss mit der parlamentarischen oder auch direkten Demokratie, der wird noch größer werden. Und ich fürchte, das ist in der Tat etwas, was wir jetzt in den nächsten Jahren erleben werden.
Herr Krönig, dann habe ich Sie richtig verstanden. Das Funktionieren der Demokratie, also die Gewaltenteilung, wie wir in diesem Fall jetzt hier anscheinend gesehen haben, ein Parlament wird in den Urlaub geschickt und dass die Gerichte sagen, so geht es nicht. Dieses Funktionieren der Demokratie ist ein Problem für die britische Demokratie.
Also das Suspendieren per se ist nicht ungesetzlich. Nur in diesem Fall hat das oberste Gericht gesagt, die Begründung ist, um es im Plan Deutsch zu sagen, ist nicht stimmig, ist und insofern gab es in diesem Fall kein, war es unrichtig und war es falsch, vom Premier zur Königin zu gehen und die Auflösung des oder die Suspendierung des Parlaments zu verlangen. Ist das der Prozess der Suspendierung oder des Proroguing ist nicht per se ungesetzlich. Nur die Begründung war nicht stimmig aus der Sicht des obersten Verfassungsgerichts und deshalb muss das Parlament sofort wieder zusammentreten, morgen schon nach dem Willen dieses Gerichts. Ja. Aber ich habe nicht gesagt, dass die Demokratie besonders fragil ist. Wir haben ja hier in der Tat ein Zusammenspiel zwischen repräsentativer und plebiszitärer Demokratie, dadurch, dass immer mehr Elemente des Referendums in die britische Politik in den letzten 30 Jahren reingeflossen sind. Und jetzt haben wir gleichzeitig eine Gerichtsentscheidung, die auch wiederum in den Prozess eingreift und das kompliziert das Ganze.
Frau Friedrich-Frexer, jetzt haben wir gehört, dass sozusagen diese demokratischen Prozesse da alles komplizierter machen tatsächlich von Herrn Krönig. Was ist Ihr Blick von außen? Gibt es dann dafür überhaupt in irgendeiner Form eine Lösung? Es gibt ja auch dieses Gesetz, dass der harte Brexit nun nicht funktionieren soll. Boris Johnson sagt, er wird sich an das Gesetz halten, aber gleichzeitig hält er an seinem harten Brexit-Termin fest. Als Außenstehender, ich zumindest als Außenstehender, sehe da gerade, ehrlich gesagt, einen gordischen Knoten, der mit jeder Entscheidung schwieriger wird zu lösen.
Ich habe zufällig auch keine Lösung parat, wie die meisten von uns, glaube ich nicht. Ich halte das für einen totalen Machtkampf und dass Boris Johnson wirklich versucht, auszureizen, wie weit er gehen kann und eben auch, wie weit er sich über ein Parlament, über Gesetze, über Gerichte hinweg setzen kann. Und ich glaube auch, der wird das noch weiter treiben. Insofern ist diese Prognose, dass es mehr Chaos gibt von allen Seiten, also sicherlich von Seiten der Wähler vielleicht, auch wie Herr Gröning sagt, aber auch von Seiten der Politik und diesem Premierminister für sehr, sehr wahrscheinlich.
Wir werden das hier den Tag weiter über beobachten, warten natürlich auch.
Eine kleine Hoffnung.
Oh, jetzt kommt's.
Wenn nämlich, so absurd es jetzt erscheinen mag, ich habe in den letzten Tagen und Wochen gelegentlich mit hochrangigen Diplomaten aus Berlin und Paris gesprochen. Und ich habe dort festgestellt, dass hinter den Kulissen die Bereitschaft klang an, dass man doch einen harten Brexit vermeiden will, auf jeden Fall, weil es ja auch ungeheuerlich schädlich ist für die EU selbst, für Deutschland ganz besonders und so weiter. Und dass deshalb die Chance, dass es vielleicht doch noch einen Deal gibt, der den harten Brexit vermeidet, nicht völlig auszuschließen ist. Da gab es einige Indizien für. Und ich glaube, das ist das vielleicht das Einzige, woran man sich noch Hoffnung klammern sollte.
Also Jürgen Krönig ist da weiterhin vorsichtig optimistisch. Herzlichen Dank nach London. Bei uns ist Jenny Friedrich-Frexer. Und wir wollen sprechen natürlich über die Ereignisse dieses Tages. Aber es gibt ein Ereignis von gestern, was heute noch nachhallt. Und das ist diese Rede.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Greta Thunberg gestern in New York beim UN-Klimagipfel. Das ist so falsch. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte eigentlich in der Schule sein. Aber ihr habt mir meine Kindheit geraubt und redet die ganze Zeit nur über Geld und Märchen von endlosem wirtschaftlichem Wachstum. Diese Rede gestern, Frau Friedrich-Frexer, die wird auch heute noch heiß diskutiert. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, das waren ehrliche, raue Sätze, die auch tatsächlich so nötig waren, weil sie einfach wahr sind. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die sagen, das ist eine Intensivität, die der Sache nicht dienlich ist. Wo ordnen Sie sich da ein?
Also ich fand das erstmal, als ich das gesehen habe, mir war das ein bisschen unangenehm auch, Sie da so sprechen zu sehen und zu hören, weil ich sie auch immer so stark fand, wenn sie so klar argumentiert hat. Und ich war sehr erstaunt, was da plötzlich kam. Gleichzeitig dachte ich irgendwie auch so, oh Gott, was ist mit uns los? Wir sitzen und gucken uns so eine UN-Vollversammlung an und da weint ein Kind im Parlament. Und also braucht man das offensichtlich irgendwie. Und dass da jetzt natürlich schon wieder die nächste emotional hoch aufgeladene Debatte losgeht, ist klar, dass ja bei Greta Thunberg die ganze Zeit so fliegt, sie fährt sie mit dem Segelschiff. Also irgendwas ist immer, ja, ich finde das ehrlich gesagt nicht so entscheidend, diesen einen Auftritt.
Ich glaube, es dient der Sache nicht, weil Ihre Unterstützerinnen werden natürlich argumentieren, da ist jemand, der sagt einfach nur die Wahrheit. Aber ich glaube, viele Menschen fühlen sich durch dieses, so könnte man es wahrnehmen, aggressives Verhalten schon auch gestört tatsächlich. Auch in der Sache, dass es eine Anklage ist, eine Standpauke und Anklagen selten dazu führen, dass sich Menschen ändern.
Naja, jetzt gibt es viele Reden im Parlament, wo jemand für irgendwas angeklagt wird. Also ich finde, die Frage ist der Ton. Also dass sie das tut, ich meine, dafür ist sie auch eingeladen worden. Das finde ich jetzt nicht die Störung an der Sache. Es ist dieses sehr Emotionale ist so ungewohnt. Und das, man fragt sich so ein bisschen, hat sie sich das vorgenommen oder hat sie gedacht, sie müsste da jetzt nochmal ganz anders auftreten als bisher? Also hat sie vielleicht gedacht, dass, wie sie bisher gesprochen hat, das reicht nicht jetzt für diese Nummer? Und das fände ich so ein bisschen schade, weil dieses klare, schnörkellose, das hat aus meiner Sicht vorher vollends gereicht schon, was sie gesagt hat. Und ja, mal sehen, wie sie jetzt weitermacht, glaube ich.
Die Reaktionen gehen soweit bis zu einem Bildreporter, der dabei war und der dann geschrieben hat, ein 16-jähriger Terminator. Und ich glaube tatsächlich ganz ernsthaft, dass das viele Leute auch glauben.
Also wenn man sich die zarte Statur von Greta Thunberg anguckt und Arnold Schwarzenegger daneben, es gibt gewisse Unterschiede, würde ich sagen, ein bisschen verfehlt als Bild. Und ja, ich meine, das Mädchen ist 16. Also ich finde, der kann man auch wirklich sowas verzeihen. Also selbst wenn sie da jetzt mal sich geirrt hat oder was Falsches getan hat, so what? Also es ist, ich finde es nicht so schlimm.
Das finde ich trotzdem immerhin weiterhin interessant, weil ja sie das Symbolbild für eine neue Klimabewegung geworden ist. Mit ihr steht und fällt ja diese Bewegung zu einem gewissen Grade. Sie ist die Person, die das verkörpert. Und es gibt ja auch, das haben wir auch letzte Woche gesehen bei den Demonstrationen hier in Deutschland am Freitag, da waren zwar Millionen Menschen, aber es waren eben auch sehr viele Millionen Menschen nicht dort, die sich tatsächlich auch davon moralisch angeklagt fühlen.
Also ich meine, wenn man sich
und das durch eine 16-Jährige, das ist, glaube ich, für viele Menschen nochmal extra anmaßend.
Ja, das wird als provokant empfunden, das glaube ich auch. Aber wenn man sich anschaut, dass sie vor einem Jahr noch alleine vor einem Parlament saß und jetzt gehen irgendwie in Berlin 250.000 Leute auf die Straße oder in New York, dann glaube ich nicht, dass eine Rede mit ein paar Tränen in der UN-Vollversammlung diese Bewegung aufhalten wird. Die ist total am Rollen, glaube ich.
Das war gestern. Wir bleiben auch gleich in New York, schauen aber auf heute, denn auch heute wird in New York viel geredet. Frau Friedrich-Frexer, wir wollen hier die Themen des Tages sortieren und dazu gehört auch die heutige UNO-Generalversammlung in New York. Das wird oft auch als Debatte bezeichnet, tatsächlich. Tatsächlich treffen sich aber dort eigentlich die Staats- und Regierungschefs und jeder bespricht seine eigene Agenda. Empfinden Sie das als ein Ritual? Oder empfinden Sie das tatsächlich als etwas, was uns im Gedankenaustausch weltweit näher aneinander bringt?
Mal so. Also es ist natürlich, da kommt sehr oft nichts bei rum an diesen Gesprächen. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, so, wenn man auf globaler Ebene miteinander spricht, dass es da sehr schwer ist, schnell Lösungen zu erzielen und die entsprechenden Gremien zu finden, die das hinkriegen.
Wir haben uns heute Morgen im Programm gefragt, ob das so bleiben muss, und hatten Andreas Bummel im Gespräch. Er ist der Geschäftsführer von Democracy Without Borders, also Demokratie ohne Grenzen. Und er setzt sich für ein demokratisches Weltparlament ein, das ausgehend von den Vereinten Nationen sich entwickeln soll, schrittweise. Und er hat das bei uns heute Morgen folgendermaßen begründet, wie dieses Weltparlament entstehen soll und warum es wichtig ist.
Erst einmal ist der Ausgangspunkt der, dass wir heute in einer Zeit der Weltinnenpolitik leben oder besser gesagt leben müssten. Angesichts der großen globalen Herausforderungen, vor denen wir im 21. Jahrhundert stehen. Und im Unterschied zur Generalversammlung und den üblichen Gremien bei den Vereinten Nationen, wo eben Regierungsvertreter und Diplomaten zugange sind, schlagen wir vor, dass die Weltbürgerinnen und Weltbürger ein eigenes Gremium wählen sollen könnten. Ein demokratisches Gremium, das der Menschheit eine Stimme gibt, im Gegensatz zu den Nationalstaaten und ihren Regierungen.
Wäre das was? Demokratisierung auf Weltniveau?
Das klingt natürlich erstmal gut, irgendwie sich was auszudenken für mehr Partizipation und die Bürger mehr einzubeziehen. Wenn man sich anguckt, wie schwierig das schon auf EU-Ebene ist, Leute angemessen zu beteiligen und Strukturen zu ändern, bin ich sehr skeptisch, wie es eine Etage höher mit 180 Staaten funktionieren soll. Also die Idee ist gut, aber ob die Zeit dafür bereit ist, weiß ich nicht.
Wenn wir das Europaparlament als Beispiel nehmen, da haben Sie natürlich recht, das ist schwierig, da gibt es viele komplizierte Prozesse, aber alles in allem ist das ja ein funktionierendes Parlament, also eine Institution, in der demokratisch gewählte Abgeordnete nach Kompromissen suchen. Diese Kompromisse sorgen dann natürlich auch immer wieder dafür, dass sich sehr viele Menschen darüber aufregen. Aber die Institution EU-Parlament funktioniert ja eigentlich.
Naja, die ist aber natürlich, also wo Herr Bummel recht hat, die sind schwach im Vergleich zu den nationalen Staaten und den nationalen Parlamenten. Insofern sich zu fragen, wie kann man das besser angehen oder wie kann man auch diese Parlamente stärken, das finde ich schon sehr vernünftig. Und in letzter Zeit gab es ja auch interessante Versuche, also zum Beispiel in Irland wurde mal so eine Bürgerparlamentsidee getestet, auch sehr erfolgreich. Ich glaube nur sozusagen auf globaler Ebene ist das nochmal schwieriger und im Moment geht es eigentlich eher darum, dass die Regierungen wieder ins Sprechen kommen. Also wir haben jetzt diese UN-Vollversammlung und der US-Präsident redet nicht mit, der Präsident von Brasilien redet nicht mit, also es ist eine totale Verhärtung auf politischer Ebene. Und ich glaube, es ist wichtiger, das aufzuknacken und erstmal die Strukturen, die wir haben, wieder ans Laufen zu bringen, als jetzt ein weiteres Nebenorgan zu gründen.
Aber fühlen Sie sich dort repräsentiert, wenn die UNO zusammenkommt? Sie als Einzelperson?
Nee, aber ich wähle ja auch in meinem Land erstmal meine Vertreter sozusagen, von denen ich möchte, dass die mich dort vertreten. Und das ist natürlich nicht immer der Fall, aber so funktioniert irgendwie auch Demokratie auf diesem Entsendeprinzip, dass einer die Kompetenz verliehen bekommt, irgendwo aufzutreten. Und das ginge alles besser. Gleichzeitig muss man sagen, diese Prozesse, liegt im Wesen der Demokratie und im Wesen von Globalisierungsfragen, das dauert einfach alles sehr lange und es ist sehr mühsam, da zur Lösung zu kommen. Und richtig finde ich sozusagen, Bürger einzubinden, so wie es im Moment ja auch schon passiert, dass NGOs eingeladen werden, auch als Leute quasi, die nicht im System sind und mitreden. Sowas, finde ich, muss man unbedingt intensivieren. Und wenn ich den Vorschlag richtig verstehe, ist das auch ein Versuch, einfach Leute da näher ranzuholen. Und das finde ich auch gut daran und überhaupt nicht falsch. Aber das wird sicherlich nicht das Sprechen auf politischer Ebene ersetzen.
Aber bis dahin bleibt die UNO-Generaldebatte ein jährliches Ritual an Menschen, die nicht miteinander reden, sondern eigentlich übereinander. Das kann eigentlich nicht der Sinn der UNO sein. Natürlich ist die UNO jetzt auch schon etliche Jahre alt und wir reden auch seit vielen Jahren darüber, dass sie träge geworden ist, dass sie sich für viele Menschen nicht mehr richtig anfühlt. Und das ist ja dann selbst die Menschen, die grundsätzlich für die UNO sind, sagen ja oftmals, die UNO, so wie wir sie haben, ist eigentlich zahnlos.
Was meinen Sie denn damit, die reden nicht miteinander, sondern übereinander? Also wer redet über wen?
Einer nach dem anderen tritt an das Rednerpult.
Ach so, okay, dass das keine Diskussion ist.
Natürlich muss man dazu sagen, es gibt Diskussionen neben der Debatte. Aber auch da natürlich wieder ist das eine Diskussion von Staatenlenkern, die muss es natürlich geben. Die können sich aber auch auf jedem anderen Gipfel der Welt treffen.
Das stimmt, nur wenn man zum Beispiel für Deutschland nimmt, also haben wir jetzt verfolgt, wie präsentiert Angela Merkel das Klimapaket, das neue, in dieser UN-Vollversammlung. Also es hat schon einen Rückschluss auch wieder zurück ins Ursprungsland und zu den Bürgern dort, dass man nämlich sieht, dass es hier heftig kritisiert worden, dieses Klimapaket. Und da gilt es plötzlich als Erfolg. So, ne? Also da kann man schon was sehen, auch wie funktioniert nationale Politik und Weltpolitik zusammen. Aber ich stimme Ihnen zu, da wäre sicher mehr drin an direkter Diskussion.
Heute, Frau Friedrich-Frexer, um 15 Uhr gibt es eine Entscheidung bei den Grünen. Es geht um die Frage, wer soll die Bundestagsfraktion führen. Es gibt zwei Menschen, die haben diese Jobs, die wollen sie auch behalten. Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt. Und es gibt zwei Menschen, die wollen diese Jobs haben. Und das sind diese beiden hier.
In dieser Kombination von politisch altem Hase und erfahrener Frau und frischem Wind kann sich, glaube ich, eine interessante Konstellation ergeben.
Ich glaube, dass in der Fraktion viele gerne noch stärker mit anpacken wollen. Und wir wollen mit der Fraktion gemeinsam schauen, dass wir uns da optimal drauf einstellen.
Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter wollen also diese Jobs haben. Heute um 15 Uhr ist die Entscheidung. Und tatsächlich ist es ja so, zumindest ist das mein Eindruck aus den letzten zwei Jahren, wir hören sehr viel von der Parteispitze. Baerbock, Habeck, es ist ein Duo, was medial dauerrepräsentativ ist. Dauernd zu hören und zu sehen ist. Aus der Fraktion hört man sehr wenig. Also ein guter Zeitpunkt für neue Leute an der Spitze dort.
Na, ich finde es auf jeden Fall gut, das Feld zu belegen und das beleben. Und das ist ja auch eigentlich ein normaler demokratischer Vorgang in der Partei, dass auch andere sagen, hier wäre eine Alternative und wir wollen das machen. Und verglichen so mit anderen Parteien wie der CDU und SPD, die sich derzeit ja sehr zerfleischen, sobald irgendwie Führungspersonal zu wählen ist, traue ich den Grünen eigentlich zu, dass sie das ganz gut über die Bühne bringen, egal wie sie sich entscheiden. Also dass sowohl ein Wechsel als auch das Bleiben beim bisherigen möglich ist.
Aber die Grünen haben auch schon harte Machtkämpfe hinter sich.
Ja, haben sie. Und natürlich könnte das auch wieder ausbrechen. Das befürchten wahrscheinlich auch manche. Aber ich finde, sie haben auch irgendwie in der letzten Zeit doch bewiesen, dass sie eine gute Gesprächskultur offensichtlich etabliert haben. Also die stehen ja im Moment ziemlich geschlossen da.
Ja, aber aus der Fraktion hört man, wir stehen deswegen geschlossen da, weil es eben in der Fraktion nicht die Möglichkeit gibt, oft genug eben auch mal nach außen zu treten.
Ah, okay. Da wissen Sie mehr als ich.
Da habe ich einen Zeitungsartikel mehr gelesen als Sie. Das ist jetzt kein exklusives Wissen. Ja. Aber der Tenor, den ich immer verstanden habe, ist tatsächlich der, in der Fraktion gibt es tatsächlich Unmut darüber, dass man eben nicht mit der Expertise nach außen treten kann. Die Grünen sind natürlich auch eine kleine Fraktion. Die haben es eh schon schwer. Die Frage ist natürlich, ob dann zwei andere Menschen diese Problematik beenden können, weil die Grünen werden auch weiterhin die kleinste Fraktion im Bundestag bleiben.
Naja, ich denke schon, es geht ja darum, sich auf eine mögliche Regierungsbeteiligung vorzubereiten und welche Rolle will man da spielen und wie will man das angehen. Und dass sich jetzt jemand wie Cem Özdemir, der einer der profiliertesten Grünen-Politiker und auch immer sehr beliebt war, da wieder in Stellung bringt, ist eigentlich ja auch eine gute Idee, muss man sagen. Also jetzt, wo die Grünen so erfolgreich gewesen sind bei den letzten Wahlen, ist ja ständig auch zu hören, dass den Personal fehlt. Und als Özdemir aufgehört hat oder sagen wir es mal in die zweite Reihe getreten ist, haben sich ja viele gefragt, was soll das eigentlich? Da haben die so einen guten und bekannten Politiker. Warum stellt man den so oder warum geht der so aufs Abstellgleis? Und ich meine, diese Kandidatur kam jetzt ja auch zustande, weil Kretschmann gesagt hat, er bleibt, will Ministerpräsident in Baden-Württemberg bleiben. Das wäre ja auch eine Option gewesen, dass Özdemir ihm da nachfolgt.
Das würde aber noch mehr dafür sprechen, dass Cem Özdemir da vor allem nach einer guten Tätigkeit für sich sucht und natürlich da, das ist nun mal bei den Grünen so, eben eine Frau an seiner Seite braucht, Kirsten Kappert-Gonter, die relativ neu in der Fraktion ist. Viele haben danach gesagt oder nach dieser Entscheidung von Özdemir, jetzt schleppt er diese Frau irgendwie mit, weil er selbst dahin will. Wie sehen Sie das?
Das kann schon durchaus sein, dass der Karriereinteressen hat, der Mann. Die haben aber auch viele Leute. Das finde ich jetzt nicht per se verwerflich. Ihm wird tatsächlich ja öfters schon mal vorgeworfen worden, er sei nicht so der Teamplayer, jedenfalls nicht so gut wie andere. Das wird sich zeigen, glaube ich, ob ihm seine Leute da das Vertrauen aussprechen, dass er das gut machen wird und ob die ihn haben wollen, natürlich. Ich denke schon, dass er das irgendwie kann, aber dass er das wahrscheinlich nochmal sehr beweisen müsste, dass es ihm nicht nur um sich selbst geht.
Wir haben keine Glaskugel, Sie haben keine, ich habe keine. Wagen Sie trotzdem eine Prognose?
Oh Gott, das wie beim Brexit fällt es mir auch hier wahnsinnig schwer. Ich weiß es wirklich nicht.
Das ist eine ehrliche Antwort. 15 Uhr wissen wir mehr, wer die Grünen-Fraktion künftig führen wird. Jenny Friedrich-Frexer ist nach wie vor bei uns, die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und jetzt, Frau Friedrich-Frexer, wollen wir über die Kraft Ihrer Gedanken sprechen. Einverstanden?
Noch mehr, wir reden doch schon über meine Gedanken die ganze Zeit.
Ja, aber es geht nicht nur um das, was Sie sagen können, sondern das, was Sie denken können, was Sie steuern können. Facebook hat nämlich ein Start-up gekauft, das Geräte mit Gedanken steuern lassen will. Also, es gibt ein Armband, das hängt dann sozusagen an Ihrem Arm und dadurch werden die Signale von Ihren Muskeln an Ihr Gehirn gesendet. Und dadurch wiederum kann zum Beispiel sofort automatisch ein Bild verschickt werden. Also, Sie überlegen sich, Sie wollen ein Bild schicken, verschicken, wie Sie hier bei uns sitzen. Sie denken dran und zack, weg ist es. Dafür hat Facebook zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Dollar ausgegeben. Ist das für Sie eine Option? Würden Sie das machen?
Also eigentlich möchte ich meine Gedanken nicht mit Facebook teilen. Ich teile mit denen schon so viel. Irgendwo ist Schluss und mir fällt es auch tatsächlich schwer, mir das vorzustellen, wie man so ein Bild verschickt und da zum Beispiel nicht das Falsche auswählt. Also wo sind da die Pannen? Andererseits, wenn man hört, Facebook investiert 500 Millionen, dann wird was dran sein und dann wird es auch funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass sowas ganz toll und super ist für Leute, die Behinderungen haben und Schwierigkeiten haben, zu kommunizieren und dass da auch einfach tolle Möglichkeiten gibt. Für mich persönlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das nicht verwenden.
Auch nicht, wenn es irgendwann mal gang und gäbe wird und alle um sich herum das machen. Wir sind ja Bequemlichkeitstiere, wir Menschen.
Klar, ich meine, man hat sich an vieles angepasst, weiß ich nicht, kann ich auch nicht hundertprozentig prognostizieren, aber man hat ja in den letzten Jahren auch schon so ein bisschen bemerkt, also Google zum Beispiel hat es ja auch massiv vorangetrieben, dass wir die Handynutzung verändern von Tippen zu Sprachbefehlen, ja. Einfach weil Sprache viel, viel schneller ist und das scheint mir jetzt so der nächste Schritt zu sein, irgendwie neuronale Steuerung, das ist halt noch schneller als Sprache, muss man nichts mehr sagen, man muss eben nur was denken. Und ich finde diese permanente Tempozunahme bei allem so ein bisschen verwirrend und auch zu viel. Ich frage mich, wozu? Also warum sollte ich es schneller machen? Ich kann es auch jemand sagen, ich kann es auch jemand schreiben. Ich sehe keinen Gewinn, außer ich könnte auf anderen Wegen nicht kommunizieren.
Es ist direkter, es ist einfacher, es ist dadurch bequemer.
Ja, vielleicht bequemer, aber Bequemlichkeit ist auch nicht alles. Also was ich so gruselig finde, ist, dass es ist irgendwie so direkt in meinem Kopf, stelle ich mir so vor. Ne? Also in meinem Kopf ist ein Gedanke und es sendet sofort nach irgendwo, dass man irgendwie denkt, so, man ist ja auch so, so eine Person, die irgendwie in sich geschlossen ist und das ist ja dann komplett vernetzt eigentlich mit der Maschine. Also es geht so in diese Mensch-Maschine-Richtung. Da liegt natürlich auch eine Faszination drin, aber ich finde es eher gruselig, ganz ehrlich.
Das ist interessant. Sie sagen ja in demselben Satz, da ist eine Faszination. Und es ist gruselig.
Es ist die Faszination des Neuen, ne? Dass man sieht, da ist irgendwas möglich, was vorher undenkbar war. Wenn vor 10 Jahren jemand sowas gesagt hätte, hätte man gesagt, du spinnst, das wird nie funktionieren. Aber wir haben auch nie gedacht, dass wir irgendwann alle mit Handys rumlaufen und oder irgendwelchen Brillen vor dem Kopf. Also das ist ja alles neu. Ich bin neugierig. Also vielleicht kommt es und man wird es super finden, aber im Moment habe ich doch eher meine Zweifel.
Also das Gedanken lesen. Das wäre ja dann der nächste Schritt. Die Frage, ob dann auch Fremde von außen auf ihre Gedanken zugreifen könnten, das wäre ja dann der dystopische Ansatz, wo ich auch sagen würde, da brauchen wir dringend die Grenzen, die sehr schwer zu setzen sind. Aber das Eigentliche an und für sich, ich stelle mir das herrlich vor.
Wir müssen uns gar nicht mehr unterhalten. Wir könnten einfach durch Ping-Pong hier im Studio.
Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, das könnte sehr vieles erleichtern, auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Weil es eben zum Beispiel Sprachnachrichten sind dann eben oft verwirrt. Ja, also wenn man ihm einfach nur eine Sprachnachricht schickt, Textnachrichten sind umständlich.
Das wäre sind Gedanken die beste. Aber noch verwirrender, wenn man denkt so, was hast du denn da gerade gedacht? Mit Sprache hat man es zumindest einmal formuliert, sauber.
Ja, das Problem wäre natürlich auch, wenn man zum Beispiel, das haben Sie auch schon angesprochen, wenn man unbeabsichtigt etwas schickt, also zum Beispiel eine Beleidigung, das wäre natürlich eine Katastrophe. Oder das Bild schickt man an die falsche Person. Da gibt es noch viele Fallstricke, aber ich persönlich freue mich drauf, wenn es irgendwann so ein Zeit wird.
Also Sie sind dafür?
Ja, definitiv.
Wir sprechen uns wieder.
Bei mir sitzt immer noch Jenny Friedrich-Frexer, die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Jetzt haben wir uns hier eine Stunde zu zweit unterhalten. Würden Sie das auch vor Publikum machen, mit 15 Leuten, die in Ihrem Rücken sitzen und jedes Wort genau belauschen und notfalls sagen, so nicht?
Sich zu unterhalten?
Ja.
Ja.
Gut, wunderbar. Dann sollten wir Sie irgendwann mal wieder donnerstags einladen, denn wir haben seit kurzem jeden Donnerstag ein offenes Studio hier. Man kann zu uns kommen, man kann an der Sendung teilnehmen. Und wenn Sie das machen wollen, wenn Sie teilnehmen wollen, dann schreiben Sie uns an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Offenes Studio, ein Wort, @deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Frau Friedrich-Frexer donnerstags kommt, dann können wir hier alle zusammen diskutieren. Heute waren wir nur zu zweit. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke.